sollte ja heute Josua einen Input machen und sollte alles ganz anders gewesen sein, als wir das jetzt nun erlebt haben. Es sollte eigentlich der Wir-Gottesdienst gewesen sein, in dem es um das Thema unzertrennlich gehen hätte sollen. Wie es scheint, hat der Coronavirus uns in seiner Hand, in seiner Gewalt. Oder man könnte es anders auch sagen, die Angst hat uns in ihrer Gewalt. Die Angst vor dem Coronavirus, die Angst, was dieser Virus mit uns macht. Besonders mit unseren Freunden, insbesondere mit denen, die anfällig sind für diesen Virus. Der Virus, und das müssen wir ja ehrlicherweise zugeben, der Virus war schon da, bevor er Symptome gezeigt hat. Und wir haben so gelebt, ganz normal. Erst als es uns mehr bewusst geworden ist, haben sich die Dinge verändert. Mit jedem Infizierten bekommt dieser Virus ein Gesicht und wird persönlicher. Die Angst wird auch dadurch nicht gemildert, dass wir nun die Verordnung bekommen, dass wir uns nicht mehr in großen Gruppen treffen dürfen, dass wir uns nur noch in kleinen Gruppen, am besten nur in unseren Altersgruppen, am besten nicht mehr mit Oma und Opa, weil die besonders gefährdet sind, treffen sollen. Im Gegenteil, mit jeder Verordnung nimmt im Prinzip die Furcht eigentlich zu. Ja, wenn 50 Leute schon ein Gefahrenpotenzial darstellen, dann ist im Prinzip die Gefahr überall. Und man fühlt, dass es näher kommt. Es ist mithin kaum noch öffentliches Leben möglich. Österreich, da sind alle Läden geschlossen, außer den Lebensmittelläden. Aber diese Einschränkung mit Lebensmittelläden, es hört keiner mehr, weil alle Läden sind geschlossen. Und deshalb muss man dann schnell noch reagieren. Es beginnt das, was immer geschieht in solchen Situationen, Massenpanik und Hamsterkäufe. Und seien wir ehrlich, wer hat nicht bei sich schon gedacht, habe ich von den Grundnahrungsmitteln noch genug zu Hause? Ihr habt es nicht gedacht. Gut, ihr seid löbliche Ausnahmen, wie auch immer. Ich habe mir es schon gedacht. Und ich habe gedacht, wenn ich ein paar Tage nicht vors Haus gehen kann, nicht weil in den Läden nichts mehr zu haben ist, aber weil ich nicht mehr vors Haus gehen kann, was habe ich dann zum Essen? Und dann habe ich mal gedacht, okay, einfache Lösung ist mal eine Palette mit Haferflocken und eine Palette mit Milch. Damit kann man es schon mal ein paar Tage aushalten. So. Und das geht auch nicht so schnell kaputt. Ich bin ganz ehrlich, habe ich dann gekauft. Ich habe die Regale leer geräumt. Also Palette meine ich, mit einer Palette meine ich einfach so einen Karton. Nicht so, sowas. Ja, also bitte. Also. Regelmäßig sind neuerdings die günstigen Grundnahrungsmittel nicht mehr verfügbar. Also jedes Mal, wenn ich in den Laden gehe, neulich bin ich in den Laden gegangen, der ganze untere Bereich beim Rewe mit den Nudeln war leer, leer gefegt. Ebenso meine geliebten Haferflocken. War gut, dass ich vorher noch zugeschlagen habe, gell? Die Angst geht um. Wir erfahren sie seit langem wieder einmal in kollektiver und realer Weise. Die Älteren von uns kennen sie noch von früher. Die Angst vor dem nuklearen Winter. Die Angst, dass der Kalte Krieg zu einem heißen Krieg wird. Und man hat täglich Flugzeuge fliegen gesehen, täglich waren Dinge unterwegs. Das kriegst du heute gar nicht mehr mit. Die Bundeswehr ist nicht mehr existent, mehr oder weniger. Und es ist Auswirkung von einem anderen Phänomen, nämlich des Heraufdämmerns des Paradieses. Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks und des Kommunismus hatte man das Gefühl, jetzt leben wir in der besten aller Zeiten. Reisefreiheit, Freizügigkeit, keine Bedrohung mehr, überall Wohlstand. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnern kann. Die Jahrtausendwende, da gab es mal noch die Geschichte mit dem Jahrtausendbug, aber das war eine kleine Episode. Eigentlich lebten wir in einer Zeit des himmlischen Friedens. Es hat sich angefühlt, als ob es nur noch besser würde. Und jetzt, 20 Jahre später, stellen wir fest, wir wachen auf aus unserem Dornröschenschlaf. Für viele ist es das erste Mal, dass sie diese Ängste real erleben. Ja, alle, die nach 89 geboren sind, wissen nicht, wie der Kalte Krieg sich angefühlt hat. Für euch ist es jetzt vielleicht das erste Mal, dass ihr so eine kollektive, fast globale Krise erlebt und ihr die Angst näher an euch rankriecht und ihr nicht wisst, wie ihr damit umgehen sollt. Die Angst geht um. Und Josua kann seine Predigt, sein Input mit dem Thema unzertrennlich nicht halten, weil er von uns getrennt worden ist. Welche Ironie. Und bitte versteht mich richtig. Wir meinen, was wir schreiben. Ich mache heute niemand einen Vorwurf, dass er vielleicht aus dieser Angst heraus nicht gekommen ist. In meiner Predigt will ich einzig und allein dazu helfen, eine gesunde Sicht auf die Dinge zu bekommen. Jesus sagt seinen Jüngern, und da bräuchten wir jetzt mal so langsam PowerPoint, genau, Titel ist, der Predigt steht fest. Er sagt in Johannes 16, 33, ich müsste vielleicht anmachen, so, Johannes 16, 33, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Natürlich weiß ich, dass Jesus das gesagt hat in einer speziellen Situation. Nämlich in der Situation, wo er seine Jünger darauf vorbereitet hat, dass er demnächst ans Kreuz gehen würde, sterben würde und was damit passieren würde. Ja, das ist die Situation. Und die ist nicht hundertprozentig vergleichbar mit heute. Natürlich weiß ich das. Er schließt seine Rede über sein Ende dann ab mit Vers 32. Siehe, es kommt die Stunde und ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, ein jeder in das Seine und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Ja, wir werden wahrscheinlich etwas mehr zerstreut. In das Unsere, in unsere Wohnung zurückgedrängt. Aber Jesus hat diese Worte seinen Jüngern und letztendlich auch uns gesagt, damit wir Frieden haben in ihm, damit wir vorbereitet sind, damit wir uns nicht verrückt machen lassen. Wenn man es also genau anschaut, ist diese Aussage durchaus für uns zutreffend. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wenn man es ist, heute ist es der Coronavirus, der uns in Angst und Schrecken versetzt. Morgen, wenn Corona vorbei ist, wird es wieder die Angst vorm Weltuntergang sein, mit der uns Extinction Rebellion plagen wird. Und übermorgen ist es die reale Verfolgung, die wir deshalb erleben, weil wir am Wort Gottes festhalten. Das wird dann das Nächste sein. Auch da möchte ich euch nicht verrückt machen, in Panik versetzen, sondern einfach, es wird Realität werden. Mit jeder Gesetzesmaßnahme, die mit ihren Inhalten klar dem Wort Gottes widerspricht, werden wir Christen uns immer mehr ins Unrecht setzen und Verfolgung leiden. Das liegt in der Natur der Sache. In der Welt, in dieser Welt haben wir Angst und es ist eine einerseits durchaus begründete Angst. Ich kann niemandem sagen, weißt du was, du hast keine Angst. Eigentlich bildest du dir das nur ein. Schüttel sie einfach ab. Wir können unsere Angst nicht hinwegwünschen oder ignorieren. Wenn wir das tun, dann werden wir psychische Defekte leiden. Aber was wir machen können, ist mit unserer Angst zu Jesus kommen. Und interessanterweise sagt Jesus nicht, alles kein Problem, ich nehme euch die Angst weg. Was sagt er denn? Ich habe die Welt, die euch Angst macht, überwunden. Ich habe die Welt unter meine Kontrolle gebracht. Und das ist viel wichtiger, als zu sagen, komm, ich nehme dir die Angst mal. Zu wissen, dass diese Welt unter Jesu Herrschaft ist. Denn überwinden heißt, sich unterwerfen. Jesus ist der Herr dieser Welt, ob wir es wahrhaben oder wahrnehmen oder nicht. Jesus ist der, in dessen Hand auch der Coronavirus ist. He's got the whole world. In his hand he's got the whole world. In his hand he's got the whole world. In his hand he's got the whole wide world in his hand. Das ist ein amerikanischer Spiritual, der Afroamerikaner. Möglicherweise, ich weiß nicht, wo er seinen Ursprung hat, aber möglicherweise hat er wie alle die Spirituals ihren Ursprung in ihrer Sklavenzeit. Und da wussten die, Gott hat die Welt in seiner Hand. Er hat den Sklaventreiber, den ungerechten Sklavenhändler in seiner Hand. Er hat den in der Hand, der mir meine Frau, meine Kinder wegverkauft hat, in der Hand. Er hat den in der Hand, der mich mit einer anderen Frau, die ich nicht geliebt habe, zusammengebracht hat, damit ich wieder neue Sklaven zeuge. Er hat auch diesen Sklaventreiber in seiner Hand. Und es war ihre Hoffnung, dass irgendwann dieser Gott ihrem Elend oder aber ihrer Existenz ein Ende macht. Deshalb haben sie auch eine sehr starke Jenseitshoffnung gehabt. Wissen wir noch, dass Gott die ganze Welt in seiner Hand hat? Weißt du, dass Gott deine Umstände, deine Familie, deine Kinder, alles, was dich betrifft, deine Gesundheit, deine Finanzen, deine Versorgung, alle Umstände deines Lebens in der Hand hat? Weißt du das noch? Wissen wir noch, dass er der Herr ist über alle Gewalt, über alle Herrschaft, über alles, was sich auftürmt als Herrschaft? Wissen wir das noch? Da mag jemand antworten, ja schon, ich weiß es, einerseits im Kopf weiß ich es, aber der Coronavirus, der ist doch überall. Und Christen sind auch davon betroffen, wie die 40 Teilnehmer dieser Konferenz in Mühlhus bei der Porte Ouverte, wovon einer inzwischen gestorben ist. Hatten die weniger Glauben? Die hatten Gebet und Fasten gemacht, offensichtlich hatten sie Glauben. Wir werden alle gelegentlich krank. Und manchmal sogar von einer Krankheit zum Tod befallen. Ändert das was an der Tatsache, dass Gott alles in seiner Hand hat? Nein. Was sich ändert, ist nur unser Verständnis davon, dass es uns immer gut gehen muss und uns kein Unglück trifft. Das ändert sich, dass wir auf einmal merken, wir sind auch nur Teil dieser Welt, dieser vergänglichen Welt, in der wir mitleben und auch mitleiden. Der fromme König David ließ sich versuchen, hat ein törichtes Ding gemacht, hat sein Volk gezählt. Warum? Wahrscheinlich, um sicher zu sein, über wie viele Leute er verfügt, über welche militärische Kraft er verfügt, über welche Sicherheiten er verfügt. Und er hat es gemacht. Und dann kommt das Gericht, die Gerichtsandrohung Gottes. Und Gott nimmt sein Gericht nicht weg. Was ist die Reaktion auf die Gerichtsankündigung Gottes? In 2. Samuel 24, 14 heißt es, da sprach David zu Gad, es ist mir sehr Angst. Es ist mir sehr Angst. Das sagt dieser Mann, der den Tempel Gottes nicht bauen durfte, weil er ein Kriegerkönig war, weil an seinen Händen Blut geklebt hat, weil er eben jemand war, der eigentlich unerschrocken war. Und dieser Mann sagt, ich habe Angst. Wenn der Angst haben durfte, darfst du auch Angst haben. Die Frage ist, wohin gehen wir mit unserer Angst? Und das Interessante ist, was David auf diese Frage antwortet. Nämlich er antwortet, aber lass uns in die Hand des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist groß. Ich will nicht in der Menschenhand fallen. Selbst im Gericht, dem er nicht entrinnen konnte, selbst im Gericht sagt er, es ist besser, in die Hand Gottes zu fallen, als in die Hand von Menschen. Ich vertraue Gott mehr, selbst im Gericht, als Menschen. Und jetzt kommen wir zu einer harten Frage. Könnte es sein, dass diese Seuche ein Gerichtshandeln Gottes ist? Dass in einer gottlosen Nation wie China, in der die Christen gerade neuerdings wieder vermehrt, verstärkt, verfolgt werden, ihren Anfang nimmt. Könnte es sein, dass sein Gericht die Menschen insgesamt heimsucht, um sie zur Buße zu führen? In 5. Mose 4, 30 bis 31 lesen wir, wenn du geängstet sein wirst und dich das alles treffen wird in künftigen Zeiten, so wirst du dich bekehren zu dem Herrn, deinem Gott, und seiner Stimme gehorchen. Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er wird dich nicht verlassen noch verderben, wird auch den Bund nicht vergessen, den er deinen Vätern geschworen hat. Das ist ein Wort an Israel. Aber letztendlich zeigt es das Wesen Gottes und das, was er will. Wenn er uns in solche Situationen wie der heutigen hineinführt, dann hat er eine Absicht. Und die Absicht ist gut. Es soll zur Buße und zur Umkehr führen. Könnte es sein, dass wir in einer solchen Zeit als Mitleidende unseren Mitmenschen den Weg zu Jesus zeigen sollen? Wir leben in dieser Welt. Noch leben wir in ihr. Aber wir sind doch nicht mehr von dieser Welt. Wir haben eine andere Natur. Wir haben eine andere Möglichkeit. Wir haben eine andere Perspektive. Unsere Hoffnung ist in unserem Herrn Jesus Christus. Unsere Hoffnung ist, dass selbst wenn wir sterben, und wir werden alle sterben, wir trotzdem leben werden, weil das ewige Leben jetzt schon begonnen hat. Ihr Lieben, solche Katastrophen, wie wir sie erleben, gegenwärtig erleben, zeigen der materialistischen Welt, und sie ist materialistisch, ihre Grenzen auf. Zeigt auf, dass der Mensch letztendlich verloren ist, er vergänglich ist, und zeigt auch auf, dass er weder edel noch gut ist. Man schaue sich die leer gehamsterten Regale an. Wenn es ums eigene Überleben geht, dann werden die Menschen wieder zu dem, was sie immer schon waren und sind: Knechte der Sünde. Da wird der Mensch zum Wolf des Menschen. Nun tritt das in solchen Situationen dann offen hervor, was in uns ist. Ich kann mich noch gut an eine Predigt erinnern, die hat, glaube ich, Matthias Fähler mal gehabt. Er hat da zwei große Flaschen gehabt, eine Senf- und eine Ketchup-Flasche im Haus der Volksbildung. Und da hat er so ein Flipchart gehabt, und dann hat er die Flaschen so genommen und hat sie an das Flipchart gesprüht. Was war die Aussage? Ketchup und Senf sehen, wenn sie zusammengesprüht werden, hässlich aus. Nein, die Aussage war: Unter Druck kommt das raus, was drin ist. Unter Druck kommt das raus, was drin ist. Unter Druck kommt das heraus, was in dir ist. Welcher Geist in dir ist, welche Hoffnung in dir ist, welche Zuversicht in dir ist. Unter Druck wird offenbar, was letztendlich die Grundlage unseres Lebens ist. In unserer Situation brauchen die Menschen das Licht des Evangeliums und die Wärme und die Hoffnung der Erlösung. Und machen wir uns nichts vor. Wir leben in einer postchristlichen Gesellschaft. Wenn nur noch ein paar Prozent überhaupt der Bevölkerung in die Kirche gehen, dann kann man sich vorstellen, wie wenig sozialisiert diese Gesellschaft noch ist von christlichen Werten. Ich rede nicht von wiedergeboren, aber wenigstens sozialisiert, wenigstens irgendwie geprägt von christlichen Werten. Und wenn keine christlichen Werte mehr da sind, dann gibt es nichts letztendlich, was diese Gesellschaft davon abhält, im Großen und Ganzen unter Druck das hervorzubringen, was in ihr ist. Sie wird abgleiten in Barbarei, wo sich jeder selber der Nächste ist und man bis zum Tod um sein Überleben kämpft. Die Frage ist also: Sind wir es, die den Menschen sagen, in der Welt hast du Angst, aber Jesus hat die Welt für dich überwunden. Du musst keine Angst mehr haben, weder vor dem Leben, was vor dir liegt, noch dem Tod, den du vielleicht erlebst. Denn Jesus steht auf der anderen Seite des Lebens, auf der anderen Seite dieses Lebens, auf der anderen Seite des Todes. Er steht da mit offenen Armen und fängt dich auf, wenn du dich in seine Hand fallen lässt. Sind wir es, die den Menschen mit Hiob entgegenrufen: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahingeschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Es gibt eine Hoffnung über den Tod hinaus. Es gibt eine Freude, eine Zukunft über den Tod hinaus. Hiob sagt ja, dass er seinen Gott schauen wird. Aus dem Tod heraus. Aber er sagt auch, dass kein Fremder ihn schauen wird. Keiner, der Gott fremd ist, der nicht sein Freund, sein Sohn geworden ist, wird ihn sehen. Und das ist die Botschaft an diese Welt. Ihr, die ihr Gott fremd geworden seid, lasst euch zu Freunden Gottes machen. Lasst euch einladen in sein Haus. Lasst euch einladen, seine Kinder zu werden, indem ihr an Jesus, den Erlöser, glaubt. Und wenn ihr das tut, dann seid ihr solche, die Gott lieben. Und was sagt Gottes Wort über solche, die Gott lieben? Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles, das heißt alle Dinge, das steht eigentlich im Griechischen nur alles, nicht nur Dinge, alle Umstände, alle Zeiten, alle Gefühle, alles, was irgendwie existiert, alles, zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Du und ich, wir wissen, oder wir sollten es zumindest wissen, dass uns alle Dinge, auch diese Zeiten, auch eine mögliche Erkrankung, so sie uns treffen sollte, zum Guten mitwirken wird. Au Backe. Sagst du da vielleicht, stimmt es wirklich? Nun, steht's da oder nicht? Steht da, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken? Steht's da oder steht's nicht da? Es steht da. Wir können es drehen und wenden, wie wir es wollen. Es geht nicht weg. Es steht da. Auf LiveNet habe ich einen Artikel gelesen, aus dem möchte ich euch kurz vorlesen. Die iranischen Neuwahlen am 21. Februar ist inzwischen gewesen, ja. Wir haben es nur nicht mitgekriegt vor lauter Corona, haben die politische Lage in der Islamischen Republik gefährlich verschärft. Bisher gemäßigte Kräfte im Parlament von Teheran wurden so gut wie ausgeschlossen. Schiitische Kleriker und polit-islamische Militaristen geben nun anstelle der Reformer den Ton an. Auf den iranischen Christen lastet spürbar mehr behördlicher Druck. Doch die Christen gewinnen Sympathien im Volk als unerschrockene, selbstlose Helfer in der durch die Corona-Epidemie verursachte Notlage. Bei ihnen findet man auch liebevolle Pflege und selbstlosen, unerschrockenen Kontakt mit bereits Infizierten wie meinem Mann und Sohn, bestätigt Frau Zore, selbst islamische Religionslehrerin. Diese Christinnen und Christen verhalten sich ebenso menschlich wie heldenhaft. Das gibt auch mir als gläubige Muslima zu denken. Was werden unser Handeln, unsere Zeitgenossen zu denken geben? Welches Handeln von uns wird unseren Zeitgenossen zu denken geben? In dieser Krise sind wir Christen dazu aufgerufen, festzustehen, unsere Zuversicht nicht fallen zu lassen. Paulus fordert seine Mitchristen mehrfach dazu auf, festzustehen. Deshalb hatte ich diesen Predigtitel genommen. Fest steht fest. In 1. Korinther 16, 13 heißt es, wachet, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Steht fest im Glauben. Erinnert euch noch an das prophetische Bild vom Lobpreiszeit. Steht fest auf eurem Fundament im Glauben. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Dieses Mal das Joch der Sklaverei der Angst. Lasst es nicht zu. Philipper 4,1. Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und mein Siegeskranz, steht in dieser Weise fest im Herrn. Im Herrn. Jesus steht fest. Jesus wackelt nicht auf seinem Thron. Jesus zappelt nicht aufgeregt rum und denkt jetzt, was muss ich jetzt machen, was muss ich machen, wie kann ich denen helfen? Wir sind in Jesus. Wir dürfen in ihm zur Ruhe kommen. 2. Thessalonicher 2,15. Also nun, Brüder, steht fest und haltet die Überlieferung, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch Wort oder durch unseren Brief. Ja, haltet euch fest am Wort Gottes, haltet euch fest. Haltet euch fest auch an seinem prophetischen Wort. Und es sagt, dass in den letzten Zeiten solche Dinge geschehen. Es ist ja nicht so, als ob wir völlig überrascht sein müssten. Es werden Pestilenzen kommen in der Endzeit. Er will von ihnen, den Christen, hören, dass sie feststehen. Philipper 1,27. Wandelt nun würdig des Evangeliums des Christus, damit ich von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft. Feststehen zusammen in einem Geist. Lasst es nicht zu, dass diese Zeit uns auseinandertreibt. Nehmen wir die Gelegenheiten, wann immer wir sie haben können, wahr, um miteinander zusammenzukommen. Ich würde sagen, heute würden wir die 50-Leute-Grenze wahrscheinlich noch nicht mal reißen. Also in dem Rahmen könnten wir uns immer noch treffen. Und wenn sie feststehen, dann hat es auch einen Effekt auf ihn. Wenn wir feststehen, wenn du und ich feststehen, dann hat es einen Effekt auf jeden anderen. Das ist wie beim Domino. Wenn einer fällt, macht klack, 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 klack. Wenn wir feststehen, stehen wir alle fest. Deshalb sagt er, 1. Timotheus 3,8, denn jetzt leben wir wieder auf, wenn ihr feststeht. Ja, Paulus ist ermutigt dadurch, dass er sieht, dass seine Mitbrüder feststehen. Er war fast am Wanken, er war fast am Niederbrechen unter der Last. Und da sieht er, dass seine Brüder feststehen und er sagt, jetzt bin ich gestärkt, jetzt kann ich vorwärts gehen. Keiner von uns muss sein Leben in dieser Zeit alleine leben. Keiner sollte alleine stehen. Und wenn ihr euch einsam fühlt, dann drängt euch jemandem auf. Nehmt euch die Freiheit und drängt euch einander auf. Hey, mir geht's bescheiden. Ich brauche Zuspruch. Ich brauche jemanden, der feststeht, wo ich mich anlehnen kann. Wir alle leben auf. Wir alle sind ermutigt. Wenn wir sehen, dass der andere feststeht, dass er nicht verrückt wird, dass er nicht in Angst und Panik jagen lässt. Und wenn das der Fall ist, dann ist es nicht nur für uns gut, denn dann ist es auch für unsere Umwelt gut. Dann sind wir ein festes Licht, was nicht vor jedem Windhauch anfängt zu flackern und kurz vorm Erlöschen ist. Es sieht sehr danach aus, dass wir uns in den nächsten Wochen nicht mehr so treffen können, wie wir das heute getan haben, weil es wahrscheinlich ist, dass es ab nächster Woche ein generelles Verbot auch in der Stadt Weil gibt. Das hat es bisher nicht gegeben, aber es wird es wahrscheinlich geben. Was bedeutet, dass wir Wege finden müssen, mit euch Gemeinschaft zu haben und euch auch ein Stück weit zu versorgen. Und andere Gemeinden haben es schon angefangen, wir werden das wahrscheinlich ähnlich machen. Wir werden hier dann Lobpreis machen, wir werden eine Predigt halten und wir werden sie übers Internet euch zur Verfügung stellen, dass ihr euch in Kleingruppen zusammenfinden könnt, um Gottesdienst zu feiern in einem Rahmen, wo es möglich ist. Wir sind nicht jetzt so fanatisch vernarrt in unser Gebäude, dass wir sagen, wir müssen das sein, jeden Tag, es muss besetzt sein, Nein, wenn es mal nicht geht, vorübergehend, dann werden wir andere Wege finden. Wir werden das technisch irgendwie möglich machen und wir werden euch laufend informieren. Was bedeutet, dass wir euch bitten? Ja, es gibt Leute, die gucken regelmäßig in ihre Mails rein. Es gibt Leute, die nicht so regelmäßig reingucken. Wir möchten euch ermutigen, das regelmäßig zu tun, damit er möglichst abgedatet wird. Natürlich kann man über WhatsApp auch noch Dinge tun, aber das ist halt als Verteilmedium nicht immer geeignet. Ja, man will nicht die ganze Gemeinde in eine WhatsApp-Gruppe reinmachen. Wir haben schon gewisse Gruppen und das reicht, was da teilweise abgeht. Es reicht. Wir werden kreativ sein. Und wir werden vielleicht noch kreativer werden müssen. Ja, es ist davon die Rede, dass bis zum 20. April diese Maßnahme gelten soll. Das heißt, es wird über Ostern der Fall sein. Wir werden keinen Ostergottesdienst im herkömmlichen Sinn feiern können. Das geht an die Substanz. Ja, die Vorstellung, keinen Ostergottesdienst haben zu können, das ist schon etwas Besonderes. Ja, auf einen normalen Gottesdienst kann man verzichten, aber Ostern nicht mehr. Es wird wahrscheinlich so weit kommen. Und wenn wir uns nicht des Gesetzesbruches schuldig machen wollen, und ich meine, das ist auch eine Form, wie wir unsere, ich sag's mal so, auch ein Beispiel sein können, wie wir zumindest im Rahmen dessen, was möglich ist, dem Gesetz konform leben. Wie gesagt, es werden Dinge kommen, wo wir das nicht mehr können, wo wir merken, es geht gegen das Wort Gottes. Aber hier müssen wir irgendwann, wenn die Obrigkeit sagt, ihr dürft euch nicht treffen, mehr als 50 Leute aus Gesundheitsgründen, dann müssen wir das machen. Wenn sie irgendwann sagen, ihr dürft euch überhaupt nicht treffen, das ist wieder eine andere Geschichte. Nur weil wir Christen sind. Das gibt es ja in China auch. Entweder ihr lasst euch gleichschalten, ihr lasst euren Gottesdienst von uns überwachen, jeder wird gesichtstechnisch erkannt und überwacht und die Gemeinde das dort nicht zulässt, dann wird sie platt gemacht. Ja, diese Situation, die haben wir Gott sei Dank jetzt noch nicht. Lasst uns füreinander da sein. Lasst uns einander Trost, Mut und Orientierung geben und auch praktische Hilfe zukommen lassen. Nun stellt sich die Frage, was mache ich aber, wenn ich Gefahr laufe, mich zu infizieren? Und hier möchte ich einfach sagen, das muss jeder für sich selber entscheiden, wie weit er gehen kann und will. Da möchten wir niemandem irgendeine Bürde auflegen. Aber, und der Helmut hat vorhin schon gesagt, die Christen haben in der gesamten Kirchengeschichte immer wieder gezeigt, dass dass Christen eine andere Perspektive haben. Die Christen haben gezeigt, dass Christus ihr Leben ist und Sterben ihr Gewinn. Dass das Leben hier nicht alles ist. Dass wir nicht krampfhaft an diesem Leben festhalten, sondern es auch loslassen können, um es hinzulegen, wie Christus sein Leben hingelegt hat im Dienst für andere. Und die iranischen Christen machen es uns vor, wie schon viele Generationen in anderen Ländern es uns vorgemacht haben. Und möglicherweise sind wir auch dran, es den nachfolgenden Generationen vorzumachen. Und ich bin guter Zuversicht, dass wir als Regelgemeinde, weil hier keine Ausnahme bilden werden, weil wir feststehen, gelernt haben oder aber es nun in dieser Zeit lernen werden. Ich sage jetzt noch nicht Amen, weil wir kommen jetzt zu den ganz praktischen Sachen. Thomas wird uns etwas zu den Hauskreisen sagen. Jürgen hat schon zum Freitagsgebet was gesagt. Wir haben diese Woche auch Family Meeting und das ist auch kein Problem. Ich lade euch ein, so zahlreich wie möglich dabei zu sein, weil ich einfach denke, ja, es ist eine Möglichkeit zusammenzukommen und vielleicht auch miteinander zu beten, aber da haben wir ja dann den Freitagabend umso mehr. Wie gesagt, wir arbeiten an der Lösung, dass wir nächsten Sonntag dann hier den Lobpreis übertragen und David dann seine Predigt halten wird. Es wird eine interessante Erfahrung sein. Ja, jetzt sehe ich euch noch. Und nächsten Sonntag würde David hier vor leeren Rängen sitzen und euch in der Hoffnung anpredigen, dass ihr dann da am Bildschirm hockt. Genau, ich meine, man kann im Prinzip schon eine gewisse Form von Flexibilität an den Tag legen, dass man das, was Evelyn jetzt bisher gemacht hat, für kurze Zeit, das gemeinsame Frühstück, dass man das dann miteinander macht und dann sich so langsam aufwärmt für den Gottesdienst und je nachdem noch ein bisschen zusammenbleibt, um vielleicht noch miteinander zu essen. Aber das ist ja eine Sache, die jeder Hauskreis für sich selber regeln kann.